Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Christiane Knoll und beschäftigen wird uns der Uranabbau im Niger und die Qualle, die für die Anzahl ihrer grauen Zellen erstaunlich schnell lernt. Anfangen wollen wir aber mit einer Erfolgsmeldung. US-Chirurgen haben einem zweiten Patienten ein Schweineherz verpflanzt. Sie erinnern sich vielleicht an die Premiere vor knapp 2 Jahren. Das fremde Herz im Brustkorb schlug, die Ärzte jubelten und dann der Rückschlag. 2 Monate nach der Transplantation ist der schwerkranke David Bennett gestorben. Jetzt also Versuch Nummer 2. Wieder in Baltimore, wieder ein gentechnisch verändertes Schweineherz. Michael Lange, du verfolgst die Xenotransplantation für Forschung aktuell. Wie geht es denn dem Patienten?
Die Operation ist gut verlaufen. Das Schweineherz arbeitet, das ist ja das Wichtigste. Und dem Patienten Lawrence Fossett, 58 Jahre alt, dem geht es gut. Er befindet sich allgemein in einem sehr guten Zustand, das betonen die Ärzte. Er kann sitzen, spricht mit den Ärzten und mit seiner Familie. Also 4 Tage nach der Operation alles in Ordnung.
Das Team aus Baltimore hat sich Zeit gelassen vor diesem zweiten Heilversuch. Was haben Sie denn jetzt anders gemacht?
Ja, vor allen Dingen das Virus-Screening wurde verbessert. Die Organe von Tieren müssen vorher auf verschiedene Viren getestet werden. Beim ersten Patienten war es passiert, dass Schweineviren, sogenannte Zytomegalo-Schweineviren, nicht gefunden wurden. Die wurden dann bei der Obduktion des Patienten später entdeckt und waren möglicherweise für den Tod des Patienten mitverantwortlich. Deshalb hat man natürlich auf diese Viren ganz besonders geschaut, hat alle Tests doppelt durchgeführt. Man hat einen zusätzlichen Test auf DNA-Viren durchgeführt. Alle Tests waren negativ, also man hat jetzt keine Schweineviren gefunden. Man ist sich ziemlich sicher, dass wirklich keine Viren im Schweineherzen drin sind. Und das zweite ist der Allgemeinzustand des Patienten. Der war damals ein Grund, der auch genannt wurde, warum der Patient nach 2 Monaten nach der Operation gestorben ist. Der jetzige Patient, also Lawrence Fossett, dem geht es allgemein deutlich besser. Das sieht man auch auf den Bildern, die von der Universität in Maryland veröffentlicht wurden. Der ist also richtig fit. Der hatte zwar einen Herzstillstand, der musste wiederbelebt werden. Er stand also wirklich, stand wirklich auf Messerschneide, aber er musste nicht an die Herz-Lungen-Maschine. Und wenn ein Patient an die Herz-Lungen-Maschine muss, dann ist das immer eine starke Belastung. Das war bei David Bennett, dem ersten Patienten, der Fall. Dadurch konnten die Medikamente nicht so hoch dosiert werden. Es ging ihm allgemein nicht so gut. Und das ist jetzt anders. Der Patient hat einen guten Allgemeinzustand. Also man kann sagen, er verträgt zumindest mal die Behandlung. Das ist ja ein erheblicher Eingriff, eine 8-stündige Operation und dann ein fremdes Organ von einer anderen Art im Körper. Und das könnte er gut vertragen von seinem Allgemeinzustand her. Außerdem ist er aber trotzdem darauf angewiesen. Das war eine Voraussetzung. Also ein Patient, der sonst keine Überlebenschance hat, der musste ja ausgewählt werden. Und man glaubt, dass man jetzt mit Lawrence Fossett genau diesen Patienten gefunden hat, dem mit einem Schweineorgan geholfen werden kann.
Wie sind denn die Überlebenschancen? Hat sich da jemand geäußert?
Ja, das ist natürlich schwierig. Der Chirurg Bartley Griffiths, der sagte, wir sind immer noch in einem Lernprozess. Also es kann alles Mögliche passieren. Es ist einfach ein Heilversuch und wurde ja auch nur als solcher bisher genehmigt. Der deutsche Chirurg Bruno Reichert von der LMU München, der sagt, das alles entscheidet sich erst zum Ende in der Pilotstudie. Im Moment haben wir keine Studie, sondern nur einzelne Heilversuche und dann können wir sehen, wo die Probleme liegen. Aber ob es wirklich gut ist, ob wirklich Menschenleben gerettet werden können, das wird man erst sehen, wenn eine Pilotstudie mit vergleichenden Experimenten stattfindet. Soweit ist es erstmal noch nicht. Das könnte in 1 oder 2 Jahren passieren. Und auch in Deutschland arbeitet man daran, dass das in 1 oder spätestens 2 Jahren auch ausprobiert wird.
Ja, wir beobachten weiter. Ein zweiter Patient lebt mit einem verpflanzten Schweineherz. Danke, Michael Lange, für die Einordnung. Würfelquallen sind kleine Tierchen und sie haben ein einfaches Nervensystem. Hinter den 4 Augen im Schirm sitzen jeweils 1000 Nervenzellen, verbunden durch einen Ringnerv, steuern sie Bewegung und Verhalten. Aber selbst mit diesen simplen Voraussetzungen lernen die Quallen ganz ordentlich, haben Wissenschaftler aus Kopenhagen und Kiel jetzt herausgefunden. Was das für unser Verständnis von einfachen Nervensystemen bedeutet, weiß Magdalena Schmude.
Die karibische Würfelqualle Tripedia cystophora lebt im trüben Wasser zwischen den Wurzeln von Mangrovenbäumen und ernährt sich von Ruderfußkrebsen. Auf der Suche nach Nahrung muss die fingernagelgroße Meduse zwischen ins Wasser ragenden Wurzeln hindurch manövrieren, denn Zusammenstöße sind für sie gefährlich. Um die Entfernung zu den Wurzeln abzuschätzen, nutzt sie den Helligkeitskontrast zwischen der dunkleren Wurzel und dem helleren Wasser darum herum. Doch weil das Wasser nicht jeden Tag gleich trübe ist, ist das eine Herausforderung, erzählt Anders Garm, der sich an der Universität Kopenhagen schon sehr lange mit den Sinnesleistungen von wirbellosen Meerestieren beschäftigt.
They have a sleep-like behavior at night, and then they wake up in the morning.
Die Quallen machen nachts so etwas Ähnliches wie schlafen. Und wenn sie morgens aufwachen, müssen sie jedes Mal erst lernen, wie dreckig das Wasser heute ist und wie sich Kontrast und Entfernung zueinander verhalten. Denn das ist jeweils abhängig von Algenblüte, Niederschlägen, den Wellen und so weiter.
Wie genau schaffen sie das mit so wenigen Nervenzellen? Um das herauszufinden, haben Anders Garm und sein Kollege Jan Bilecki die Quallen in einen weißen Bottich gesetzt, auf dessen Innenseite ahmten graue oder schwarze Streifen die Mangrovenwurzeln nach. Im Meer sind Wurzeln, die hellgrau erscheinen, weiter entfernt. Doch im Bottich war die Entfernung zum Rand immer gleich. Indem die Wissenschaftler die Farbe der Streifen zwischen schwarz und grau variierten, konnten sie den Quallen gezielt Lernaufgaben stellen.
Wir haben den Quallen also Wurzeln mit wenig Kontrast vorgesetzt, was eigentlich weit entfernt bedeuten würde. Deshalb hatten sie keine Angst davor und begannen dagegen zu stoßen.
Doch die Quallen reagierten schnell. Schon nach 3 bis 6 Kontakten und innerhalb von 5 bis 7 Minuten hatten sie gelernt, den Abstand zu den hellgrauen Streifen richtig einzuschätzen und ihnen auszuweichen. Das konnten die Wissenschaftler außerdem mit elektrophysiologischen Experimenten bestätigen. Die Fähigkeit, zwei unabhängige Reize, wie hier den visuellen Eindruck und den mechanischen Reiz, miteinander zu verbinden, wird als assoziatives Lernen bezeichnet und bisher mit höher entwickelten Nervensystemen in Verbindung gebracht. Für Anders Garm wirft das Fragen auf. Zum Beispiel die, ob die aktuelle Einordnung, dass Quallen zwar zentrale Nervensysteme, aber kein Gehirn haben, noch haltbar ist.
Ein Gehirn ist ein Cluster von Nervenzellen, die verschiedene Informationen von innen und außen empfangen, sie verarbeiten und als Reaktion darauf den inneren Zustand eines Tieres oder sein Verhalten verändern. Das macht für mich ein Gehirn aus. Und wenn man das zugrunde legt, haben sie sogar 4 parallele Gehirne.
Doch den Forschern geht es bei ihrer Arbeit nur hintergründig um Definitionsfragen. Sie wollen noch genauer untersuchen, wie die einzelnen Nervenzellen zusammenarbeiten, um schnell auf neue Informationen zu reagieren. Davon könnten zum Beispiel Roboter lernen, hofft Anders Garm.
Robots, as they are today, are exquisitely good.
Roboter sind heute sehr gut darin, in einer bekannten Umgebung Aufgaben auszuführen. In der Fertigung können sie unglaublich hilfreich sein. Auch mit leichten Veränderungen kommen sie zurecht. Aber wenn man sie in eine natürliche Umgebung bringt, die sehr variabel ist, dann versagen sie. Dann sind sie nicht besonders clever. Also hoffen wir, dass wir herausfinden können, wie dieses Nervensystem aus 1000 Zellen Bilder verarbeitet, Verhalten anpasst, lernt und so weiter. Wenn wir die biologischen Algorithmen dahinter herauskitzeln können, dann können wir sie im Prinzip auf einen Computerchip packen und Roboter so clever wie Quallen machen.
So clever wie Quallen, das muss in Zukunft als Herausforderung verstanden werden. Ein Beitrag von Magdalena Schmude war das. Die Energiewende ist eine Mammutaufgabe. Für den Umbau müssen noch viele Windräder und Solarmodule errichtet werden. Auch der Wechsel hin zu CO2-freien Antriebstechniken kommt erst langsam ins Rollen und könnte durchaus noch ausgebremst werden. Denn für all das werden Rohstoffe benötigt und deren Abbau hat immense Auswirkungen auf die Umwelt, die wir doch schützen wollen. Auf einem Symposium in Dresden geht es diese Woche um Auswege aus diesem Dilemma. Karl Urban hat sich umgehört.
Das Steigerlied ist die Hymne der Bergleute und im Erzgebirge wird es bis heute gesungen. Auch die ehemaligen Bergleute der Wismut. Zu Zeiten der DDR fuhren sie in tiefe Bergwerke ein, um Uranerz abzubauen, mit immensen Folgen vor Ort. Offene Halden, aus denen radioaktiver Staub herausgeweht wurde, austretendes gesundheitsschädliches Radongas und eine geschundene Landschaft.
Die Wismut ist ja eine große deutsche Sanierungsgesellschaft mit sehr viel Expertise im Themenbereich Nachhaltigkeit. Fachbergbau.
Sven Altfelder ist bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe für den Uran-Nachbergbau zuständig und der sei erfolgreich. Alte Halden wurden abgebaggert, das Gestein in Löchern eingelagert oder mit mehreren Schutzschichten bedeckt. Heute gibt es an den alten Wismut-Bergwerken in Sachsen und Thüringen grüne Wiesen, auf denen Kühe weiden oder Golf gespielt wird. Neue Bergbaualtlasten entstehen heute ganz woanders. Lithium, seltene Erdmetalle, Kobalt, Indium oder Germanium werden in nie dagewesenen Mengen benötigt. Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien, aber auch der Bedarf der Elektronikindustrie führt zu einer steil ansteigenden Nachfrage und deshalb entstehen weltweit neue Halden, aus denen toxischer Staub herausweht oder giftiger Schlamm, der in großen Becken gelagert wird.
Die große Frage ist, wie will eigentlich Deutschland damit umgehen? Also wir stellen uns ja moralisch auf ein sehr hohes Ross und tun das ja auch in Bezug auf Lieferkettengesetz und sonstige Aspekte. Aber es gibt eigentlich noch richtig keine programmatische Vorstellung, wie man mit diesem Problem der Bergbaualtlasten umgehen will.
Eine Lösung wäre, mehr in Europa selbst zu tun. Ein Gesetzesvorhaben der EU-Kommission fordert, bis 2030 ganze 10% der kritischen Rohstoffe selbst abzubauen. Weitere 15% sollen aus dem Recycling kommen. Doch selbst bis dahin ist der Weg noch weit. Klar ist, Europa wird über viele Jahrzehnte von Importen aus Drittstaaten abhängig sein, die dafür ihren Metallerzbergbau massiv ausbauen müssten. Aber die Akzeptanz dafür schwindet.
Wir haben die Haldenunglücke gehabt in Brasilien, wo so ein Damm gebrochen ist. Diese ganzen Gefahren, das machen die Gesellschaften da auch nicht mehr mit. Und es wird auch immer schwieriger für die Bergbauunternehmen, da neue Konzessionen zu kriegen oder auch neue Genehmigungen für solche Abraumhalden.
Philipp Bündner vertritt das RecoMine-Bündnis, ein Zusammenschluss von Forschungsinstituten, Rohstoff- oder Bergbausanierungsunternehmen. Ziel von RecoMine ist es, die Erfahrungen rund um die Sanierung des deutschen Uranerzbergbaus zu bündeln und auch im globalen Süden einzusetzen, wo die Hinterlassenschaften des Bergbaus bisher nur selten saniert werden.
Wir entwickeln tatsächlich auch Technologien, die man einsetzen kann, damit es erst gar nicht zu großen Halden kommt. Das heißt, wir haben zum Beispiel eine gute Sortiertechnologie, die mit Machine Learning Algorithmen so gut funktioniert, dass man da weniger Material durch so eine Aufbereitung, eine energieintensive Aufbereitung schieben muss. Und damit sparen wir Energie und zum anderen aber auch feinkörnigen Müll, der dann irgendwo hingeschmissen werden muss.
Doch Bergbausanierung ist teuer. Die Wismut ist seit dem Ende der DDR ein bundeseigenes Unternehmen und der Bund investierte über 7 Milliarden Euro. In den Einfuhrkosten aus dem globalen Süden, sagt Sven Altfelder, für Rohstoffe für die in Deutschland gefertigten Elektroautos oder Windräder, sind solche Kosten bisher kaum eingepreist.
Wir müssen davon weg, dass der Umweltverbrauch im Zuge der Rohstoffproduktion ein endgültiger ist, der nicht wieder gut zu machen ist. Er ist wieder gut zu machen, aber das kommt eben zu einem gewissen Preis. Und den Preis muss man bereit sein zu zahlen.
Sagt Sven Altfelder im Beitrag von Karl Urban. Und wir vertiefen dieses Thema noch, und zwar im Niger, wo der Putsch auch mit den sozialen Verwerfungen durch den Bergbau zu tun hat. Niger ist für Europa einer der wichtigsten Uranlieferanten. Vor dem Putsch im Juli waren Pläne auf die Schiene gesetzt worden, die Umweltschäden mit einem unterirdischen Verfahren zu verringern. Ob es angesichts der Spannungen zwischen Frankreich und dem Niger dabei bleibt, ist aktuell schwer zu sagen, aber weil eben der Konflikt auch mit der Schieflage zwischen Risiken und Gewinnen zu tun hat, wollen wir uns die Entwicklungen im Bergbaugebiet von Dagmar Röhrlich einmal erklären lassen.
Bis zum Putsch kamen mehr als 90% des nigrischen Uranexports aus Arlit. Die Bergbausiedlung ist 1963 an einer Straßenkreuzung in der Wüste gegründet worden. Inzwischen leben dort mehr als 100.000 Menschen vom Uranabbau. Und während das Erz in der Umgebung von Arlit klassisch im Tagebau gefördert wird, wollen die Franzosen im 80 Kilometer entfernten Imurarin ein anderes Verfahren einsetzen, das In-Situ-Leaching. Jörg Dilling vom Bundesamt für Strahlenschutz.
Ganz vereinfacht gesagt ist es so, man bohrt einen Brunnen oder mehrere Brunnen, dann wird dort eine entsprechende Lösungsflüssigkeit in den Untergrund gepumpt und an einer anderen Stelle auf dem Bergbaugelände pumpt man das Wasser wieder hoch.
Die Lagerstätte in 200 Meter Tiefe hat sich gebildet, weil uranhaltiges Grundwasser durch eine Sandsteinschicht fließt und sich das Metall an Sedimentkörnern anlagert. Beim In-Situ-Leaching wird dieser Prozess im Grunde genommen umgekehrt. Eine Natron- oder stark verdünnte Schwefelsäurelösung wird mit hohem Druck in die vererzte Sandsteinschicht injiziert. Sie löst das Uran, wird an Förderbrunnen hochgepumpt, über Ionentauscher geleitet, um das Uran herauszuholen und erneut in den Untergrund gepresst. Der Trick?
Dadurch, dass sie rings um diese Injektionsbohrung einen Kranz von Extraktionsbohrungen haben, geht dann der hydraulische Gradient auf diese Extraktionsbohrungen zu, also auch von außen her zu, sodass also es keinen Abstrom von kontaminierten Lösungen gibt.
Erklärt der Hydrogeologe und unabhängige Berater Eberhard Falk, der den Bergbau in Niger aus seiner Zeit als Experte bei der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA kennt. Etwa die Hälfte des Urans, das heute am Markt ist, wird inzwischen über dieses Verfahren gewonnen. Ob es auch für Imurarin funktioniert, soll die zum französischen Staatskonzern Orano gehörende Firma Somer bis 2028 mit Investitionen von 85 Millionen Euro überprüfen. Jörg Dilling.
Die IAEA, die sind zu dem Schluss gekommen, dass, wenn man jetzt alle Umwelteinflüsse mit berücksichtigt, dass der In-situ-Bergbau weniger Umwelteinflüsse hinterlässt.
Weil kein Gestein gefördert wird, gibt es beispielsweise keine Abraumhalden wie in Arlit. In denen stecken nämlich immer noch Reste von Uran. Das zerfällt und setzt Radon frei. Die Halden sind bisher nicht mit unkontaminiertem Material abgedeckt worden. Das sieht erst der neue Vertrag zwischen Niger und Orano vor. Und so gelangt dieses Radon zusammen mit giftigen Stäuben in die Luft. Dazu kommen in Arlit noch die sogenannten Tailing Ponds, die offenen Absetzbecken aus der Uranaufbereitung, die dort allerdings ein geringeres Risiko darstellen sollen. Den Grund erläutert Eberhard Falk.
Es ist ein steifer, schnittfester Schlamm. Also das ist heute eigentlich Stand der Technik, dass man heute die Tailings eindickt. Also dafür gibt es dann Filterpressen. Und das hat in Arlit den Grund, dass die eben mit dem Wasser sehr sparsam umgehen müssen. Ansonsten macht man das eben auch aus Sicherheitsgründen, weil nämlich dann die Gefahr eines Dammbruchs geringer ist.
Laut den Messungen von Regierungsstellen sollen in Arlit keine Grenzwerte überschritten werden. Umweltorganisationen sind da allerdings ganz anderer Ansicht. Und weil beim In-situ-Leaching das Wasser im Kreislauf geführt wird und so weder Halden entstehen noch Absetzbecken, scheint das Verfahren auf den ersten Blick die bessere Wahl. Doch es gibt andere Probleme, etwa wie in den USA passiert, dass an einer defekten Pumpe unbemerkt Schwefelsäure in den Untergrund sickern kann. Und dann ist da noch etwas ganz Grundsätzliches.
Dass das Uran dort überhaupt vorkommt, das hängt damit zusammen, dass diese Gesteinsschicht so beschaffen ist, dass sie das Uran entmobilisiert.
Erläutert der Chemieingenieur Gerhard Schmidt, der bis zu seiner Pensionierung beim Öko-Institut Darmstadt gearbeitet hat.
Und wenn ich jetzt Schwefelsäure da reingebe, dann mache ich genau diese Eigenschaft kaputt.
Das giftige, radioaktive Uran bleibe dann mobil und das sei nicht mehr rückgängig zu machen. Deshalb lasse sich der Grundwasserleiter auch nach Abschluss des Abbaus nicht mehr in den Zustand vor der Förderung zurückversetzen. Das Uran könnte mit dem Grundwasser weitertransportiert werden, eventuell in saubere Aquifere hinein.
Ich vermeide die üblen Nebenfolgen des Großbergbaus und fange mir dafür die üblen Nebenfolgen der Grundwasserleiterverschmutzung ein. Wie will man das jetzt gewichten?
Internationale Konzerne sind jedenfalls am Uran in Niger interessiert. Auch chinesische, die wegen zu niedriger Weltmarktpreise ihre Aktivitäten dort zuletzt eingestellt hatten.
Die Zeiten sind vorbei. Aktuell erleben die Uranpreise wieder ein Rekordniveau. Und wir bleiben in der Wüste und wechseln den Kontinent.
And touchdown of the OSIRIS-REx sample return capsule.
Gestern kurz vor 9 Uhr Ortszeit ist in Utah die Rückkehrkapsel des Raumschiffs OSIRIS-REx gelandet. An Bord wahrscheinlich etwa 250 Gramm Material vom Asteroiden Bennu. Peter Heller jetzt bei mir im Studio mit den Meldungen. Der Landung waren bange Minuten vorausgegangen, richtig?
Genau, denn der orange-weiß gestreifte Fallschirm, an dem die Kapsel zu Boden gesunken war, hatte sich bereits in 6 Kilometern Höhe geöffnet. 4-mal höher als eigentlich geplant, doch die Kapsel blieb intakt. Nach der Landung wurde sie per Helikopter in einen Reinraum befördert und an eine Stickstoffleitung angeschlossen. Das Gas soll verhindern, dass die Fracht vom Asteroiden Bennu mit irdischen Stoffen reagiert. Die ungeöffnete Kapsel wird heute per Flugzeug nach Houston transportiert, wo Wissenschaftler die Probe begutachten werden. Es ist das erste Mal, dass die NASA Material von einem Asteroiden zur Erde gebracht hat.
Wasserflöhe könnten Abwässer von Chemikalien befreien.
Denn je nachdem, wo die millimeterkleinen Krebstiere vorher gelebt haben, können sie bestimmte Chemikalien abbauen. Ein Team aus dem Vereinigten Königreich hat sich das zunutze gemacht. Die Forscher haben die Krebse so ausgewählt und gezüchtet, dass sie Chemikalien aus Abwässern holen, die der herkömmlichen Wasseraufbereitung mitunter entwischen und in der Umwelt landen. So konnten sie beispielsweise Wasser vom Arzneistoff Diclofenac und dem Schwermetall Arsen befreien. Die Methode sei günstig und könne auf große Maßstäbe ausgeweitet werden, schreiben die Wissenschaftler im Fachblatt Science of the Total Environment.
Nach Vegetationsbränden bringen Regen und Wind Mikroorganismen zurück.
Das hat das Team um eine Biologin der University of California in Irvine herausgefunden. Die Wissenschaftler wollten eigentlich untersuchen, wie Dürren die Verteilung von Bakterien und Pilzen beeinflussen. Am Ort dieses Feldversuchs kam es jedoch zu einem Lauffeuer, das ihre ursprünglichen Pläne zunichte machte. Stattdessen beobachteten die Forscher, wie die Mikroorganismen nach dem Feuer zurückkehrten. Die meisten kamen demnach aus der Luft, nämlich per Wind oder Niederschlag, wie das Team im Magazin M-Systems schreibt. Mit diesem Wissen lässt sich besser vorhersagen, wie Bakterien und Pilze auf größere Umweltveränderungen reagieren werden.
Ratten, die blauem Licht ausgesetzt sind, erreichen früher die Pubertät.
Forscher aus der Türkei haben 18 männliche Ratten unter verschiedenen Bedingungen beobachtet. Manche waren gewöhnlichem Licht ausgesetzt, andere wurden mit blauem Licht bestrahlt. Ergebnis: Die dem blauen Licht ausgesetzten Tiere erreichten die Pubertät signifikant früher als die anderen Exemplare. Das berichten die Forscher in den Frontiers in Endocrinology. Eine frühere Studie des Teams mit weiblichen Ratten war zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Die Studienautoren warnen davor, aus ihrer Rattenstudie voreilige Schlussfolgerungen für Menschen zu ziehen. Sie sagen aber auch, dass sie mit ihrer Arbeit eine experimentelle Grundlage dafür bieten, die gesundheitlichen Folgen der zunehmenden Zeit vor dem blauen Licht von Bildschirmen in der modernen Gesellschaft zu untersuchen.
Die meisten Arten der größten Blumen der Welt sind vom Aussterben bedroht.
Davon berichten Experten im Journal Plants, People, Planet. Sie haben in Südostasien eine Bestandsaufnahme von 42 Arten der Gattung Rafflesia gemacht. Die Blüten mancher dieser Gewächse können Durchmesser von einem Meter erreichen und wiegen mehrere Kilo. Der Studie zufolge sind 60% dieser Arten derzeit vom Aussterben bedroht. Grund dafür sei, dass die Wälder, in denen die Riesenblumen wachsen, zerstört würden. Zudem fehle es an Strategien, die Arten zu schützen. Bei den Pflanzen handelt es sich um Parasiten, die auf tropischen Weinrebengewächsen leben. Es ist schwer, sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraums zu züchten. Die aktuelle Studie zeigt, dass manche der Arten nur an wenigen Orten wachsen. Gerade das mache sie empfindlich für die Zerstörung ihres Lebensraums.
Danke, Piotr Heller, für die Meldungen, und wir läuten heute unsere Jubiläumswoche ein. Die Sternzeit feiert nämlich Geburtstag.
Sternzeit, 25. September. Die erste Sternzeit im Haar der Berenike. Seit 30 Jahren strahlt der Deutschlandfunk täglich die Sternzeit aus. Noch immer sind alle Folgen zu hören, jedenfalls theoretisch. Denn Radiowellen ziehen lichtschnell durch das Weltall und laufen ewig weiter. Die ersten Sternzeiten vom Oktober 1993 sind inzwischen 30 Lichtjahre weit ins All vorgedrungen. Natürlich ist das Signal mittlerweile unvorstellbar schwach. Aber hätten intelligente Lebewesen auf einem Planeten beim Stern Beta im Sternbild Haar der Berenike die entsprechende Technik, so könnten sie jetzt mit dem Hören der Sternzeit beginnen. Denn dieser Stern ist genau 30 Lichtjahre von uns entfernt. Er funkelt nach Einbruch der Dunkelheit recht tief am Nordwesthimmel, ein Stück rechts des hellen Arktur im Bootes, ist allerdings nicht sehr auffällig. Unsere Erde ist die Mitte einer Sternzeitkugel, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt und innerhalb derer die Sternzeitsendungen hinaus ins All reisen. Derzeit hat diese Kugel einen Durchmesser von 60 Lichtjahren. In diesem Volumen gibt es nur rund 300 Sterne. In 30 Jahren wird die Sternzeitkugel um die Erde ihren Durchmesser verdoppelt und ihr Volumen verachtfacht haben. Dann liegen schon mehr als 2000 Sterne im Empfangsbereich. Bis die Sternzeit intergalaktisch wird und unsere Milchstraße verlässt, dauert es dagegen noch einige 10.000 Jahre. Und erst in rund 2 Millionen Jahren erreicht sie die nächstgelegene große Galaxie, Andromeda.
Das war die Sternzeit von Dirk Lorenzen und das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.